Vom Predigtext aus Markus 13 lese ich die Verse 28 bis 37. Und von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Es ist wie bei einem Menschen, der aus ein anderes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wacht!
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie beschwören die Gefahr des totalen Untergangs. Wenn nicht sofort eine andere Umweltpolitik verwirklicht würde. Extinction Rebellion nennt sich diese Bewegung. Rebellion gegen die Auslöschung, kann man das wörtlich übersetzen, nämlich gegen die Auslöschung der Menschheit. Dafür praktizieren sie zivilen Ungehorsam in europäischen Metropolen wie London und Berlin. Im Londoner Stadtteil Canning Town kam es jetzt am Donnerstagmorgen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Berufspendlern und Klimaaktivisten, als die Klimaaktivisten während der Hauptverkehrszeit den U-Bahn-Verkehr mit einer Protestaktion zum Erliegen brachten. Ein Video des Vorfalls in Canning Town zeigt, wie zwei Aktivisten auf das Dach der U-Bahn in der Station klettern, um dort ein Transparent auszubreiten, auf dem steht Business as usual gleich Death. Also weitermachen wie gewohnt bedeutet den Tod. In Deutschland sagte jetzt eine Sprecherin, Zitat, Wälder brennen, die Meeresspiegel steigen, die Ozeane übersäuern und weltweit sterben Wildtiere massenhaft aus. Der Menschheit droht eine lebensbedrohende Katastrophe. Und für morgen, also für Montag jetzt, sind wieder gesetzeswidrige Maßnahmen in Berlin angekündigt. Schließlich geht es ja darum, den Weltuntergang abzuwenden. Eine ehemalige Grünen-Politikerin warnte vor einer Teilnahme an diesen Extinction Rebellion-Kundgebungen. Sie sagte, diese Organisation sei eine religiöse, esoterische Sekte, welche an die Apokalypse der baldigen Auslöschung der Menschheit glaubt und Selbstaufopferung empfiehlt. Apokalyptische Stimmung wird zurzeit auch von Teilen der Politik, auch in unserem Land verbreitet. Das Wort Apokalypse heißt ja übersetzt so viel wie Enthüllung. Es steht übrigens auch über dem letzten Buch der Bibel, über der Offenbarung. Die Offenbarung beginnt mit den Worten Apokalypsis Jesu Christu, also Offenbarung Jesu Christi, die sein Vater ihm gegeben hat. Inzwischen ist der Begriff Apokalypse aber längst in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Er steht für Visionen über den Weltuntergang, für die Ankündigung globaler Katastrophen. Und die Frage ist nun, wie sollen wir uns dazu stellen? In der Politik lässt sich ja mit Apokalyptik einiges bewegen. Ich las kürzlich ein Interview mit dem ehemaligen Chefredakteur des Umweltmagazins Natur, Dirk Maxeiner. Und er sagt, er habe früher versucht, mit einer Öko-Zeitschrift zu zeigen, was sich für die Umwelt schon alles gebessert habe. Und dann, das kam aber gar nicht so gut an, wie ich dachte, weil Katastrophenszenarien viel gefragter waren. Viele Leute aus der Szene, sagt er, auch Politiker, hätten schon früh erkannt, dass Katastrophenhysterie sich großartig als eine Art panzerbrechende Munition verwenden lässt, um politische Inhalte durchzusetzen, die in normalen Zeiten nicht akzeptiert würden. Und er fährt fort, sogar Steuererhöhungen lassen sich auf einer Welle der Hysterie auf einmal fast widerstandslos einführen. Dafür braucht man einen gefühlten Ausnahmezustand. Zitat Ende. Und die einen sind dann zu verängstigt, um sich zu beruhigen. Und die anderen haben zu große politische Vorteile davon, als dass sie überhaupt Ruhe haben wollten. Als Menschen der Bibel, als Christen, die dem Wort Gottes vertrauen, haben wir allerdings gute Voraussetzungen, um Nüchternheit zu bewahren gegenüber solcher Hysterie. Wir sollten eigentlich immun sein gegenüber derartigen Szenarien. Warum? Weil unser Herr das Thema Apokalypse schon längst besetzt hat. Nicht nur das letzte Buch der Bibel ist überschrieben mit Apokalypse von Jesus Christus, sondern auch unser Predigttext heute Morgen, das Markus-Kapitel, in dem wir uns zurzeit aufhalten im Rahmen unserer Predigtreihe. Dieses Kapitel gilt als das apokalyptische Kapitel dieses Evangeliums. Also unser Herr hat das Thema längst besetzt. Und er, der Sohn Gottes, er kann die zukünftigen Entwicklungen mit Sicherheit genauer vorhersagen als alle selbsternannten Zukunftsexperten und Hysteriker zusammengenommen. Und deswegen wollen wir jetzt fragen, was verordnet uns Jesus gegen die Panik? Welches Konzept setzt er dagegen? Und die Antwort lautet nicht, das schicke ich gleich vorweg, allgemeine Beruhigung. Nach dem Motto, Leute, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Laue Beruhigung und Beschwichtigung werden Sie bei Jesus nicht finden. Nirgendwo bei Jesus. Aber was verordnet Jesus seinen Leuten dann? Gehen wir also hinein in die Situation, wie wir schon sie kennen aus unserer letzten Markus-Predigt zu Markus 13, 1 bis 13. Das können Sie, wenn Sie nicht dabei waren, nochmal über unsere Homepage nachhören. Da standen sie gemeinsam vor dem prachtvollen Tempel, Jesus und seine Jünger. Und so geht Kapitel 13 dann los, das haben Sie noch nicht auf Ihrem Zettel. Als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das, der riesige, von Herodes erbaute Tempelbezirk. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das ist ein apokalyptisches Szenario. Und dann gingen sie auf dem Weg in den Nachtquartier gemeinsam gen Osten, den Ölberg hinauf, von wo aus man diesen Panoramablick auf die Stadt hat, auf den Tempelplatz hat. Und da haben sie sich nochmal umgedreht und sich das angeguckt und auf sich wirken lassen. Und dann steht hier in Vers 3, und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet wird? Und Matthäus 24 berichtet ja auch über diese Szene etwas ausführlicher, ist die Fassung bei Matthäus. Und Matthäus ergänzt, die Jünger fragen auch noch, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein? Wir kennen diese Formulierung. Und daraufhin hat Jesus ihnen diese apokalyptische Perspektive enthüllt. Jesus hat dabei ausdrücklich keine Zeitangaben gemacht, aber er hat eine Perspektive entwickelt, er hat ein Szenario entwickelt, darüber, was demnächst auf die Jünger zukommt und dann auch auf spätere Generationen. Und hier in Markus 13 skizziert Jesus jetzt vier verschiedene Zeitabschnitte. Zwei davon hatten wir schon beim letzten Mal. Erstens die Zerstörung des Tempels. Das hat sich 70 nach Christus erfüllt, also 40 Jahre etwa nach dieser Begegnung. Der Tempel wird zerstört, Vers 2. Dann zweiter Abschnitt, das ist die Entwicklung der Welt zwischen der Himmelfahrt Christi bis zur Endphase seiner Gemeinde. Und das hatten wir gesehen in den Versen 3 bis 13. Da hatte Jesus die Zeit beschrieben, in der wir jetzt leben, wo die Gemeinde auch unter Druck steht und sich zu bewähren hat. Und diese Zeit der Gemeinde wird damit enden, dass Jesus seine Gemeinde zu sich in den Himmel holt. Das ist die sogenannte Entrückung. Das hat er angekündigt, etwa in Johannes 14, Vers 3, ich komme wieder und werde euch zu mir holen. Und das wird dann genauer entfaltet in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 durch Paulus. Und wenn Sie zu der Entrückung sich etwas ausführlicher informieren wollen, finden Sie dazu einen Aufsatz von mir auf meiner eigenen Homepage wolfgang-nestvogel.de bei dem Bonusmaterial zu den Bibeltagen. Gehen Sie einfach auf Bonusmaterial und dann finden Sie unter den Bibeltagen einen Artikel mit den biblischen Belegen zur Entrückung der Gemeinde. So, das war der zweite Abschnitt. Und heute nun, im verbliebenen Text, Markus 13, sehen wir den dritten und den vierten Zeitabschnitt. Zunächst kommt die spezielle Endgeschichte Israels in den Blick, wenn der Antichrist auftreten wird. Das sind die Verse 14 bis 23. Und Sie finden das hier auf unserem Predigtzettel überschrieben mit der Zeile Israel im letzten Kampf oder die große Trübsal. Und dann die vierte Einheit, das ist dann die Wiederkunft Jesu, sein zweites Kommen. Das sind die Verse 24 bis 27. Und dann zum Schluss dieses Kapitels. Und das ist der Textabschnitt, den Bruder Nordzig uns vorgelesen hat. Da gibt Jesus uns konkrete Anweisungen, wie wir uns nun angesichts dieser Zukunftsaussichten verhalten sollen, wie wir damit umgehen sollen, wie wir als Christen darauf reagieren sollen. Das sind die Verse 28 bis 37. Aber vorher müssen wir einen kurzen Überblick über diesen dritten und vierten Zeitabschnitt gewinnen. Also diese große Trübsalzeit für Israel, die auf die Entrückung der Gemeinde folgt, und die Wiederkunft Jesu. Und ich gebe zu, liebe Gemeinde, der heutige Predigttext fordert uns allen einiges ab, weil wir heute diesen Brückenschlag zu Kapitel 14 schaffen wollen. Nächstes Mal, verspreche ich Ihnen, haben wir nur 11 Verse. Dann haben wir wieder einen Predigttext, der sich auch als ein evangelistischer Predigttext eignet. Ich möchte Sie ermutigen, auch ruhig Außenstehende mitzubringen zum kommenden Gottesdienst. Aber heute müssen wir diesen Zwischenabschnitt miteinander bewältigen. Bleiben Sie also bitte bei mir. Matthäus und Lukas haben diese apokalyptische Rede auch berichtet. Sie haben sie auch dokumentiert in Matthäus 24 und Lukas 21. Matthäus ist noch ausführlicher. Matthäus haben wir auch bei den Bibeltagen diesmal behandelt. Und wenn Sie das noch etwas ausführlicher nachhören wollen, können Sie über die Gemeinde-Homepage die Bibeltagsaufnahme vom 14. September sich ansehen. Also Sie sind zu all diesen Einzelthemen ganz gut ausgerüstet. Und wir konzentrieren uns jetzt auf Markus 13. Und bevor wir in die Einzelheiten gehen, fragen wir, was setzt Jesus gegen die Panik? Was unterscheidet die Apokalyptik Jesu von Extinction Rebellion? Und es ist eine Aufforderung, eine Mahnung, die sich wie ein roter Faden durch diesen Text hindurchzieht. Vers 5, habt Acht, dass euch niemand verführt. Vers 9, habt Acht auf euch selbst. Vers 23, ihr aber habt Acht. Vers 18, lernt von dem Gleichnis, erkennt, dass der Sommer nah ist. Vers 29, seht genau hin, wenn dies geschieht. Vers 33, habt Acht, wacht. Vers 34 am Ende, dass er wachen solle. Vers 35, so wacht nun. Vers 36, damit ihr euch nicht schlafend findet. Vers 37, das Fazit, was ich euch sage, das sage ich allen, wacht. Das heißt, der rote Faden dieses Textes ist völlig klar, worum es Jesus geht. Wir sollen wachsam sein. Und darum lautet der Titel unserer Predigt, wachsam statt panisch. Wachsam statt panisch. Und der Untertitel, was macht uns zukunftsfähig? So, und nun kurz zu den einzelnen Abschnitten. Nachdem Jesus also die Zukunft seiner Gemeinde beschrieben hat, in 3 bis 13 schildert er ab Vers 14 die Endphase der Geschichte Israels. Jene Phase, die nach unserem Verständnis dann folgt, wenn die Gemeinde, also die Gemeinde, die aus Judenchristen und Heidenchristen besteht, schon nicht mehr auf der Erde sein wird. Und dann ist hier Israel im letzten Kampf. Das sind die Verse 14 bis 23. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Endphase der Geschichte Israels. Es bricht das an, was Jesus die Zeit der großen Bedrängnis nennt. In Vers 19, jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es sie nicht vorher gegeben hat. Das ist ein Zeitraum von 7 Jahren. Woher wissen wir das? Weil es Daniel in Kapitel 9 beschrieben hat, der alte Prophet, Jahrhunderte vorher. Daniel, den Jesus hier zitiert in Vers 14 ganz ausdrücklich. Und in Daniel können Sie nachlesen, Vers 27, das war der Vers, den Jesus hier vor Augen hat. Und er, damit ist der Antichrist gemeint, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Also er wird zunächst tun, als ob er mit Israel kooperieren wolle. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, also er wird den Gottesdienst stoppen. Und an ihrer Stelle werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Das heißt, es wird der Tempelgottesdienst zerstört, entheiligt. Daniel 12 sagt, es wird eine Zeit der Drangsal sein. Es wird, wie wir aus 2. Thessalonicher 2 und Offenbarung 13, also aus dem Neuen Testament dann erfahren, die Machtergreifung des Antichristen in diese Zeit fallen. Paulus beschreibt das in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 zum Beispiel. 2. Thessalonicher 2, Vers 4, da redet er vom Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Der Gottesdienst wird zerstört. Der Antichrist lässt sich selbst göttlich verehren und anbeten. Das Leid für die Bevölkerung wird unvergleichlich groß sein. Das wird geschildert in der Offenbarung, Offenbarung 6 bis 19. Wir haben das hier in der Bibelstunde ausführlich behandelt. All die Gerichte, die dort geschildert werden, fallen in diese Zeit. unsagbares Leid für die Menschen, die dann dort leben. Vers 19, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott schuf bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Es wird auch in dieser Zeit Menschen geben, die sich bekehren, die sich zu Gott flüchten. Das sind die, die hier als Auserwählte bezeichnet werden. Dazu werden unter anderem die 144.000 Juden gehören, die sich in der Trübsal bekehren. Nicht nur diese, aber auch viele Heiden, die zum lebendigen Glauben an Gott kommen werden. Es ist in Offenbarung 7 etwa ganz klar von vielen Heiden die Rede, Offenbarung 7, Vers 9, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen, die dann zu Christus finden. Und dann fragt einer von den Ältesten, die dort reden, woher sind die gekommen? Und die Antwort lautet, Offenbarung 7, 14, das sind die, die aus der großen Drangsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Das heißt, sie haben Vergebung ihrer Sünden bekommen durch Jesus Christus. So. Die werden hier auch von Gott bewahrt. Gott behält auch in dieser Phase die völlige Kontrolle über die Zeit. Die Menschen werden bis in ihre Häuser hinein verfolgt. Sie müssen fliehen. Das sagt uns Vers 15. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Sie wissen, die Häuser in Israel sind oft Flachdachhäuser und es gab Außentreppen und Treppen, die ins Innere des Hauses führen. Und Jesus sagt hier, nicht mehr rein ins Haus, um etwas zu holen, sondern gleich die Treppe außen runter und geflohen. Es wird dann keine Zeit mehr sein. Es wird sich so dramatisch zuspitzen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sich sein Gewand zu holen, etwa für die Reise. Wehe aber den Schwangeren und den Stillen in jenen Tagen. Bitte aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Der Winter ist in den Höhenlagen Judäas oft kalt, regnerisch und für Flüchtende schlimmer als der Sommer. Und es werden Scharlatane auftreten, die sich als Heilsbringer ausrufen lassen. Vers 21, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Mit ihrer Verwirrstrategie werden die Verführer die Menschen möglicherweise an bestimmte verborgene Orte locken, so als sei die Wiederkunft Jesu eine versteckte Geheimaktion. Siehe, hier ist der Christus oder siehe dort. Aber glaubt diesen Sonderbotschaften dann nicht. Und Vers 22, es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Also diejenigen, die dann zum Glauben kommen, sollen auch noch vom Weg abgeführt werden. Scharlatane werden so auftreten, als würden sie im Namen Gottes reden. Sie werden sich auf die Bibel berufen. Sie werden behaupten, für den Glauben einzutreten. Und sie werden in dieser Zeit, sagt Jesus, eine bevorzugte Strategie verwenden. Sie werden Zeichen und Wunder tun. Das heißt, mit diesen Wundern werden sie werben, werden sie Vertrauenswerbung betreiben für ihre Botschaft. Sie werden mit diesen sichtbaren Wundern die Sinne ihrer Zeitgenossen benebeln und beeindrucken und ihre Herzen gewinnen. Spektakuläre Krankenheilungen vielleicht, wie sie auch in Teilen der charismatischen Bewegung etwa propagiert werden. Was für eine brutale Täuschung benutzt der Antichrist, da er weiß, zum Beginn der Kirchengeschichte dienten die Zeichen und Wunder zur Beglaubigung der Apostel. Damals gab es ja noch keine Bibel und Gott beglaubigte die Männer, die uns dann die Bibel gegeben und aufgeschrieben haben, durch diese Fähigkeit eben besondere Zeichen und Wunder zu tun. Zum Beginn der Kirchengeschichte Zeichen und Wunder als Beglaubigung der Apostel. Zum Ende der Kirchengeschichte, sagt die Bibel, werden die Zeichen und Wunder von der anderen Seite kommen. Sie werden vom Teufel imitiert werden, nachgemacht werden, um diejenigen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, zu verführen und von der Wahrheit abzubringen. Es werden falsche Christusse, falsche Propheten auftreten, Vers 22, Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und wenn Gott uns nicht schützen würde, hätten sie damit sogar Erfolg. Aber der Herr bewahrt seine Leute, denn hier steht am Ende von Vers 22, um wenn möglich, also wenn es möglich wäre, Klammer auf, ist aber nicht, Klammer zu, auch die Auserwählten zu verführen. Aber der Herr hält seine Leute fest. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Und ich kenne sie und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das gilt auch für jene Schafe, die in jener Zeit zum Glauben an ihn finden. Und dann Vers 23. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Das ist das einzige Gegenmittel gegen die Verführung. Wachsamkeit. Und wer ist mit diesem Ihr von Vers 23 gemeint? Dieses Ihr, das ist zunächst die Generation, die dann diesen Druck miterleben wird. Das haben ja auch die Propheten immer wieder gemacht. Sie haben Generationen angesprochen aus späteren Zeiten. Und so macht es Jesus auch hier, ihr, die Generation, die dann unter diesem Druck stehen wird. Und mitten hinein in diese Wirren und in diese Bedrängung wird dann Gott machtvoll und endgültig eingreifen. Dann kommt die Wiederkunft Jesu ab Vers 24. Aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen, also Jesus, in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Das ist die Wiederkunft Jesu. Als kosmisches Drama wird sie sich ereignen. Vielleicht kennen Sie dieses alte Negro Spiritual, My Lord, what a morning. When the stars begin to fall, mein Gott, was wird das für ein Tag sein, wenn die Sterne vom Himmel fallen? Das ist ein Zitat aus Markus 13. When the stars begin to fall, wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht gibt, die Sterne des Himmels werden herabfallen. Und das ist ein Grund zur Freude. When the stars begin to fall, weil Jesus jetzt wiederkommt, weil jetzt dem Bösen endgültig gewehrt wird. Und die Kräfte, von denen Jesus hier spricht, das sind die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos, die Balance der Naturgesetze, die Planetenbahnen. Hier ist noch nicht von der Vernichtung, von der endgültigen Vernichtung der alten Welt die Rede. Das kommt noch zu einem späteren Zeitpunkt. Darüber schreibt ja Petrus in 2. Petrus 3, wie wir gehört haben. Jetzt kommt erstmal Jesus. Und wie hier steht, mit großer Kraft und Herrlichkeit in Vers 26. Es wird ihn umgeben, eine blitzende Herrlichkeit und ein strahlender himmlischer Glanz. Wissen Sie, wann das schon mal so war? Auf Bethlehems Feld. In jener Nacht, als der Jesus Christus geboren wurde, als er nicht in Macht und Herrlichkeit auf die Welt kam, sondern zunächst als ein Baby, das man leicht übersehen konnte. Wissen Sie, was Lukas da berichtet in der Weihnachtsgeschichte? Über diese Hirten, die aufgescheucht plötzlich mit dieser Realität konfrontiert werden. Da heißt es, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Ganz ähnlich. Die Klarheit des Herrn umleuchtet diese. Gott tritt ein in diese Welt mit strahlender Macht und Herrlichkeit. Und im Rahmen dieser Wiederkunft wird Jesus alle Gläubigen, die in der Trübsalzeit sich zu ihm bekehrt haben, sammeln und unter seinem Schutz mit in sein Reich nehmen. 27, dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen bis zum äußersten Ende des Himmels, von den äußersten Zipfeln der Erde. Und er wird sie mit hineinnehmen in sein Reich. Und diese Wiederkunft Jesu wird ausführlicher beschrieben, etwa in Offenbarung 19, ab Vers 11. Da können Sie das mal ausführlicher nachlesen. So, und dann wird der Antichrist endgültig überwunden werden. Dann wird Jesus Christus sichtbar sein machtvolles Reich aufrichten. Und bei dieser Wiederkunft auf die Erde, um den Antichristen endgültig zu besiegen, wird Jesus begleitet von Engeln, aber auch von seiner Gemeinde, die er ja vorher entrückt hatte. In 1. Thessalonicher 3, 13 sagt, redet Paulus von der Wiederkunft unseres Herrn mit allen seinen Heiligen. Dann werden wir, die wir zu Jesus gehören, dabei sein. So ist das höchstwahrscheinlich hier zu verstehen. Mit allen seinen Heiligen. Das ist das apokalyptische Szenario. Genauer gesagt, das ist die Prophetie, wie unser Herr sie uns für die Endphase der Geschichte gegeben hat. Und er hat diese Prophetie versiegelt mit seinem Gewissheitssiegel, das ist Vers 31. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Leute, das steht fest. Darauf könnt ihr euch verlassen. Daran kann niemand rütteln. Und daran sehen wir, liebe Gemeinde, er bestimmt die Zeitmarken, niemand sonst. Jesus behält das Geschehen jederzeit in der Hand und keine zufällige Entwicklung. Es besteht kein Grund zur Panik. Und solange Jesus noch wartet und bis er so eingreift, gilt, was in 1. Mose 8 Gott versprochen hat, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, das gilt. Karl Barth, der Theologe, der manches Problematische geschrieben und gesagt hat, aber trotzdem manches auch sehr gut erkannte, hatte kurz vor seinem Tod, und er wusste wohl, dass er nicht mehr lange zu leben hat, ein Telefonat mit seinem Freund Eduard Thurneisen. Sie berieten über die schwierige Weltlage. Und ganz am Ende dieses Telefonats hat Karl Barth gesagt, Eduard, es wird regiert. Eduard, es wird regiert. Und das ist die Botschaft dieses Textes. Es wird regiert. Und Gustav Heinemann, der dann später Bundespräsident wurde, sagte 1950, als die Nazi Diktatur mal gerade 5 Jahre zurücklag, in Essen diesen berühmten Satz: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist die Botschaft dieses Textes. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Es wird regiert. So, und jetzt kommt zum Schluss die praktische Anwendung. Jesus gibt uns sehr genaue Hinweise, wie wir angesichts dieses Szenarios, angesichts dieser Perspektive leben sollen. Zuerst wendet der Herr sich an jene Generation, die in dieser Zeit auf der Erde leben wird, wenn er machtvoll zum Gericht wiederkommt. Das sind die Verse 28 bis 30. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, was hier geschildert wird, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschieht. Also zuerst wendet Jesus sich an jene Generation, die in der Zeit auf der Erde leben wird, wenn er machtvoll, wie hier beschrieben, zum Gericht wiederkommen wird. Und er verwendet dafür dieses Bild vom Feigenbaum, seht den Feigenbaum, und beschreibt die aktuelle Situation im Frühjahr. Es geschieht ja im Frühjahr, sehr kurz vor der Kreuzigung. Deswegen können wir diese Rede ja auch zeitlich so genau einordnen, im Frühjahr. Blätter am Feigenbaum, ein klarer Hinweis darauf, dass der Sommer bald kommt. Es reift alles heran. Der Zweig schon saftig, er treibt die Blätter. So erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Und so, sagt Jesus, können alle diejenigen, die den Druck der Trübsalzeit erleiden, die darunter leben, ganz gewiss sein, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Die sozusagen die Blätter der Trübsalzeit sehen, sie können gewiss sein, dass Jesus bald wiederkommt. Und damit verstehen wir auch, welches Geschlecht hier in Vers 30 gemeint ist. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Es ist jene Generation, welche in der Trübsalzeit lebt, welche die dramatischen Vorboten der Wiederkunft miterleben wird. Und diese werden, sagt Jesus, dann auch die Wiederkunft miterleben. Es ist jene Generation, die durch die Trübsalzeit geht, und sie werden auch die Wiederkunft Jesu erleben. So lange wird diese Generation bestehen. Und wir wissen, das sind 7 Jahre. Und das heißt, in dieser Phase ist nicht mehr mit großen Zeitabständen zu rechnen, nicht mehr mit großen Wartezeiten. Dann wird es zügig gehen, Schritt für Schritt. Haltet durch. Jene Generation. Und zugleich kann jene Generation, das schließt sich gegenseitig überhaupt nicht aus, auch das ethnische Volk Israel beschreiben. Um das es ja in diesen Versen immer wieder ging, ab Vers 14. Jenes Israel wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Und dann ist dieser Vers, und so haben es viele Ausleger auch verstanden, eine Bestandsgarantie dafür, dass der allmächtige Gott durch alle Verfolgungen der Geschichte hindurch sein Volk Israel am Leben bewahren wird. Und dazu passt auch das Bild vom Feigenbaum, das oft als klassisches Symbol für Israel verwendet wird in der Bibel. 1. Könige 5, Hosea 9 und so weiter. Israel wird erblühen. Der Feigenbaum wird nicht verdorren. Gott bewahrt sein Volk. Dieses Volk kann nicht durch menschliche Machthaber ausgelöscht werden. Dieses Volk kann nicht durch Antisemitismus ausgelöscht werden, weil Gott sein Volk bewahrt. Diese Generation wird bestehen, dieses Volk wird bestehen, und der überlebende Teil, das schreibt ja auch Paulus in Römer 11, wird sich dann am Ende, wenn Jesus wiederkommt, ganz zu ihm bekehren. Und für all dieses birgt Jesus mit seinem unzerstörbaren Versprechen: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und von Vers 31 weitet sich dann der Blick. Weitet sich der Blick über jene Generation hinaus, die in der Trübsalzeit zum Glauben kommen wird, weitet sich der Blick dann auch auf uns die Gemeinde Jesu, auf uns, von denen Jesus in den Versen 3 bis 13 zunächst gesprochen hatte. Auch wir können uns, das hat er immer wieder gesagt, auf seine Worte verlassen. Auch wir können diesen Vers 31 für uns persönlich in Anspruch nehmen: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und jetzt kommen wir zu Vers 32. Da redet Jesus von jenem Tag und jener Stunde, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht. Dieser Begriff, jener Tag und jene Stunde, ist von Jesus bewusst weit gefasst. Dieser Begriff, jener Tag und jene Stunde, kann hier alle Aktionen einschließen, mit denen Gott in dieser Endphase der Geschichte eingreifen wird. Jener Tag und jene Stunde der Wiederkunft zum Gericht. Jener Tag und jene Stunde der Rettung des Restes von Israel. jener Tag und jene Stunde, wo die Gemeinde in den Himmel entrückt wird. Und letztlich auch jener Tag und jene Stunde, wenn er dich ruft und mich nach Hause. Und ein Beleg dafür, dass hier auch wir als Gemeinde angesprochen sind in diesen Versen, findet sich in Lukas 12. Da sagt Jesus nämlich das Gleiche zu seiner Gemeinde, ausdrücklich zu seiner Gemeinde, die er in Lukas 12, Vers 32 als kleine Herde bezeichnet hat. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und dann sagt er in Lukas 12, Vers 40, seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Zeit, da ihr es nicht meint. Jener Tag und jene Stunde ist also unbekannt. So, und deswegen brauchen wir eine angemessene Lebensweise jetzt, wo dieser Tag unbekannt ist und wo wir auf diesen Tag zugehen. Und nun wird in diesen letzten Versen wunderbar deutlich, was Jesus mit einem wachsamen Leben meint, im Gegensatz zu einem panischen Getriebensein. Was ist ein wachsames Leben als Nachfolger Jesu Christi? Was bedeutet es für uns angesichts dieser Szenarien, die nun ausführlich skizziert, übersichtlich skizziert worden sind? Die Gemeinde, eine schwierige Zeit, wird entrückt. Israel in der Trübsalzeit wird unterdrückt. Und dann kommt Jesus mit seiner machtvollen Wiederkehr wieder. So, und was ist jetzt eine Lebensweise der Wachsamkeit? Das zeigt Jesus in diesen letzten Versen. Und das wollen wir uns noch angucken. Was bedeutet es für Sie und für mich in dieser Zeit, vertrauensvoll und dankbar als Gottes Kind mit offenen Augen durch diese Welt und durch diese Zeit zu gehen? Die Voraussetzung ist dafür natürlich, dass wir Gottes Kinder sind. Die Voraussetzung dafür ist, dass unser Leben Jesus gehört. Dass wir ihn als unseren Herrn und Erlöser angerufen haben, dass wir ihn als den für uns persönlich ergriffen haben, der am Kreuz starb, um auch die Strafe für unsere Schuld zu bezahlen. Das ist die Voraussetzung. Aber wer so zu Jesus gehört und wer sich zu ihm geflüchtet hat, für den gelten diese Kennzeichen der Wachsamkeit. Und damit Sie die ganze Woche mit sich tragen können, hat eine Mitarbeiterin nochmal einen kleinen Zettel für Sie präpariert, der liegt draußen am Eingang und den können Sie mit nach Hause nehmen. Das heißt, da haben Sie nochmal alle diese, keine Sorge, 7 Kennzeichen der Wachsamkeit, die Sie in Ihre Bibel legen können, um sich immer wieder daran zu erinnern, und wir werden das auch ins Internet stellen. Also jetzt zum Schluss die 7 Kennzeichen der Wachsamkeit. Erstes Kennzeichen, bejahe deine Unwissenheit. 4-mal betont Jesus hier in diesen Versen, dass wir den Zeitfaktor nicht kennen. Das ist auffällig. Er sagt es in Vers 32, es weiß niemand um den Tag und um die Stunde. Er sagt es in Vers 33, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Er sagt es in Vers 35, ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Und schließlich noch einmal in Vers 36, passt auf, dass ihr euch nicht schlafend findet. Also, ihr wisst es nicht. Bejahe deine Unwissenheit. Das heißt, verzichte auf zeitliche Spekulationen. Verzichte darauf, mehr zu wissen, als du durch die Bibel wissen kannst. Vers 32 steht sogar, dass sogar zu dem Zeitpunkt, als Jesus das sagt, er selbst und die Himmel, Engel im Himmel es nicht wissen. Das ist keine Einschränkung seiner Gottheit. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und das Wort ward Gott. Nein. Das ist hier eine typische, freiwillige und vorübergehende Selbstbeschränkung bestimmter Fähigkeiten. Das war ja auch ein Kennzeichen von Jesus auf der Erde. Ne? Wir wissen aus Philipper 2, Vers 6, dass Paulus sagt, er nahm Knechtsgestalt an und wurde in äußeren Gebärden als ein Mensch gefunden. Also Jesus hatte Hunger, Jesus hatte Durst, Jesus hatte Schmerzen, Jesus hatte Müdigkeit, Jesus hatte vorübergehend Sterblichkeit, er ist ja gestorben. Und dazu gehört es auch, dass er freiwillig auf dieses Wissen verzichtet hat, weil Gott, der Vater, das so für richtig hielt. Zugleich hat Jesus auf der Erde eindeutig andere göttliche Eigenschaften ausgeübt. Er hat die Leute total durchschaut, was sie jeweils dachten. Er konnte Tote auferwecken. Das war eindeutig göttlich. So, aber Jesus sagt, sogar ich selbst weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, wann das sein wird. Bejahe deine Unwissenheit. Wie viele sind hier vom Weg abgekommen? Überlegen Sie mal, wie viele Leute haben sich in verrückten Spekulationen verrannt und darüber die normale Alltagsverantwortung als Christen übersehen, vergessen. Ellen G. White, die Adventistin, 1856 sollte die Wiederkunft Jesu sein. Die Zeugen Jehovas, die haben das mal datiert auf 1914, dann auf 1915, dann auf 1918, dann auf 1990. Sogar Albrecht Bengel, der ehrenwerte schwäbische Theologe, hat es versucht. 1731 ermittelte er als Wiederkunftsdatum das Jahr 1742. Er korrigierte es später auf 1809 und schließlich auf den Juni 1836. Und es war eins so falsch wie das andere. Hätte er sich sparen können, denn Jesus hat gesagt, es weiß keiner. Also, das ist das Erste, was wir für die Wachsamkeit brauchen. Bejahe deine Unwissenheit. Und Vers 15 sagt der Herr nochmal, ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses wiederkommt. Wissen Sie, wer mehr wissen will, als Gott offenbaren will, der überzieht sein Konto. Wer mehr wissen will, als Gott offenbaren will, der überschätzt seine Kräfte. Und so mancher ist im Okkultismus gelandet, weil er dann auf irgendwelchen dubiosen Wegen versucht hat, herauszubekommen, was Gott uns noch nicht offenbart hat. Ja, es gibt Unwissenheit in unserem Leben, die ist unserer Schwachheit oder unserer Faulheit geschuldet. Und deswegen sagt Paulus seinen Leuten mal, seid im Wissen keine Kinder, werdet da erwachsen. Aber die Unwissenheit über Tag und Stunde, auch die Unwissenheit über Tag und Stunde unseres Lebensweges ist Gottes Wille. Die Bibel kennt einen Segen der Verborgenheit. Es gibt Wissen, das uns auch schadet. Und deswegen sagt Jesus hier, verzichtet auf alle Spekulationen, bejahe deine Unwissenheit. Und dann das Zweite. Auf diese Spekulationen zu verzichten, bedeutet nicht, sein Denken auszuschalten. Das ist das Zweite, was uns wachsam sein lässt. Beobachte deine Zeit. Das sind die Verse 28 und 29. Jesus sagt, guck genau hin. Wenn der Zweig schon saftig wird, wenn er Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Betrachtet die Zeichen der Zeit. Guckt, was in eurer Gesellschaft um euch herum passiert. Beobachtet die großen globalen politischen Entwicklungen. Seid keine Hinterwäldler, seid keine Kleingeister, sondern beobachtet genau, schaut hin. Das war für Gottes Leute zu allen Zeiten wichtig, dass sie sich aktiv mit ihrer Zeit auseinandergesetzt haben. Und das wurde im Alten Testament schon an den Söhnen Isachar, also an diesem Stamm, besonders gelobt, 1. Chronik 12, 33, dass sie die Einsicht in die Zeiten hatten und deshalb wussten, was Israel tun sollte. Sie hatten Einsicht in die Zeiten. Das ist das Zweite. Beobachte deine Zeit und sei kein uninformierter Hinterwäldler. Aber wie komme ich nun zu den richtigen Bewertungen? Das zu beobachten ist ja das eine, aber ich muss das Beobachtete ja auch gut einordnen. Ich muss ja die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Wie soll ich denn bestimmte dramatische Veränderungen überhaupt bewerten? Wie soll ich damit umgehen? Und das ist das Dritte, was Jesus uns hier sagt. Binde dich an Gottes Wort. Also bejahe deine Unwissenheit, beobachte deine Zeit, binde dich an Gottes Wort. Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dieser Vers ist ein Plädoyer für die Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes, für die Unzerstörbarkeit des Wortes Gottes. Verstehen Sie, Jesus sagt, Himmel und Erde wird vergehen. Das ist diese alte Welt, also dieser geschaffene Himmel, das Firmament. Der Sky, nicht der Heaven. Das wurde bei der Schöpfung damals ins Leben gerufen, aber es wird vergehen. Haben wir in 2. Petrus 3 auch gesehen. Aber Gottes Wort ist unzerstörbar. Gottes Wort war vor der Schöpfung da. Gott hat durch sein Wort die Schöpfung ja erst ins Dasein gerufen. Und dann hat er dafür gesorgt im Laufe der Jahre, dass dieses Wort verschriftet wurde, sodass wir es als Bibel vorliegen haben und sogar mit unseren eigenen Händen anfassen, mit unseren eigenen Augen lesen können. Und Gott hat durch die Geschichte immer wieder gesagt, dass dieses Wort wirklich verbindlich ist, weil es wahr ist. Zum Beispiel ganz ähnlich formuliert schon bei Jesaja 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesaja 40, Vers 8. Und wie häufig hat Jesus das gesagt? Zum Beispiel in Lukas 16, Vers 17. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergeht, als dass ein einziges Strichlein vom Gesetz, und damit meint ihr das ganze Wort Gottes, es ist leichter, dass Himmel und Erde vergeht, als dass ein einziges Strichlein vom Wort Gottes vergeht. Es ist wahr, es ist verbindlich. Und der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und Psalm 19, Vers 9 jubelt, Gottes Wort besteht für immer. Und Johannes 17, Vers 17 sagt uns Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Es ist vollkommen, vollkommen wahr. Binde dich an Gottes Wort, wenn du wachsam sein willst. Andernfalls bist du jeglichen ideologischen Manipulationen ausgeliefert. Andernfalls wirst du weggeschwemmt und mitgerissen vom Zeitgeist. Andernfalls wirst du von deiner WhatsApp-Gruppe so stark geprägt oder von deiner Clique oder von den Zeitschriften, die du liest oder Videos, die du guckst. oder Bildungswegen, die du beschreitest. Wenn du nicht das Wort Gottes hast, dann wirst du auf Dauer keinen festen Stand haben. Dann wirst du ein Spielball sein aller möglichen Einflüsse, die dich unter ihren Griff bekommen wollen. Und darum binde dich an Gottes Wort. Und darum ist es auch wichtig, dass wir unsere Gemeinden gegenüber der Bibelkritik schützen. Das hat ja nichts mit Konservatismus oder Traditionalismus zu tun, sondern die Bibelkritik hat genau diese Dynamik, Menschen vom Vertrauen und vom Gehorsam zum Wort Gottes wegzureißen. Und darum müssen wir unsere Gemeinden über diese Bibelkritik aufklären, über ihre philosophischen Voraussetzungen aufklären, um sie davor zu schützen. Binde dich an Gottes Wort. Dann das vierte, was Jesus uns sagt, um wachsam zu bleiben. Vers 33, habt Acht, wacht und betet. Das heißt, viertens, bleibe im Gebet. Bleibe im Gebet. Willst du wach sein? Bleibe im Gebet. Verstehen Sie, es ist so normal, was Jesus uns hier ins Stammbuch schreibt. Das sind nicht irgendwelche Sonderseminare, Wachbleibeseminare, die wir besuchen müssen. Es ist sozusagen die ganz normale geistliche Praxis, die für einen Christen ja eigentlich selbstverständlich ist. Und wir wissen ja, was den Jüngern wenige Stunden danach passiert ist. Jesus hat gesagt, wacht und betet mit mir im Garten Gethsemane und die sind eingepennt. Es ist so wichtig zu beten, weil das Beten uns auch wachen lässt. Über Louis Harms, der doch in der Lüneburger Heide große Erweckungen auslösen durfte. Da, über den sagten seine Bauern, wir haben die Schwielen an den Händen, er hat die Schwielen an den Knien. Bleibt im Gebet. Und dann baut Jesus zum Schluss ein kleines Gleichnis ein. Es ist so interessant, wie der Herr uns seine Inhalte mitteilt. Am Schluss baut er nochmal ein kleines Gleichnis ein, nämlich die letzten Verse ab Vers 34. Er sagt, es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. Da ist ein Großgrundbesitzer im Blick, das gab es damals häufiger, der macht eine lange Reise ins Ausland und damit erinnert Jesus seine Leute auch nochmal dran, es kann lange dauern. Es kann lange dauern, bis ich wiederkomme. Und was macht dieser Großgrundbesitzer? Er gibt seinen Mitarbeitern Vollmacht und einen Auftrag. Ja? Das ist hier sehr schön formuliert. Der ihnen Vollmacht gab und jedem sein Werk. So, und das ist das Fünfte, was wir zum Wachsein brauchen. Benutze deine Vollmacht. Benutze deine Vollmacht. Dein Herr hat dir Vollmacht gegeben. Und zwar Vollmacht zum Arbeiten. Benutze deine Vollmacht. Du hast die Erlaubnis, im Namen deines Herrn zu handeln. Und oft hat der Herr diese Vollmacht noch dokumentiert durch einen Siegelring, den er seinen Leuten angesteckt hat. Benutze deine Vollmacht. Und damit verbietet Jesus uns gerade, dass wir uns wegen der ernsten Zeit vom Dienst zurückziehen, zu dem er uns doch bevollmächtigt hat. Dass wir sagen, ach, die Zeiten sind so ernst und es ist alles so schwierig. Und nun lasst uns doch uns in unsere Katakomben zurückziehen. Lasst uns möglichst keine Kontakte mehr zu dieser bösen Welt haben. Lasst uns nur noch in unserem inneren Zirkel uns miteinander trösten und bemitleiden und ein paar Lieder singen und das war's dann. Und Jesus sagt, nein, nein, das ist nicht wachsam. Wachsam ist, benutze deine Vollmacht. Er hat dir die Vollmacht gegeben zu evangelisieren. Er hat dir die Vollmacht gegeben, sein Wort zu den fernsten Menschen hinzutragen. Benutze deine Vollmacht. Er hat dir die Vollmacht gegeben, an dem Werk seiner Gemeinde mitzuwirken und seine Gemeinde aufzubauen. Benutze deine Vollmacht. Setz dich für deine Gemeinde ein. Häng dich rein. Investiere dein Herzblut. Dafür hat er dir deine Kraft gegeben. Dafür hat er dir die Vollmacht gegeben. Handelt, bis ich wiederkomme, hat er gesagt. Benutze deine Vollmacht. Ist das Fünfte. Und auch das hat Jesus in Lukas 12, in diesem anderen Text über das Wachen ganz eindrücklich gesagt. In Lukas 12, Vers 43 streichen sich diesen Vers ganz dick in ihrer Bibel an. Da steht, glücklich ist jener Knecht, den sein Herr bei der Arbeit findet. Wenn der Herr dich heute ruft, heute Abend, findet er dich bei der Arbeit? Das ist eine Frage, die nur du beantworten kannst. Und dann ein Sechstes. Was wird von diesem Türhüter gesagt. Vers 34, dass der Türhüter und dem Türhüter befahl er, dass er wachen solle. Und das ist die sechste Aufforderung, die zum Wachsein gehört. Beschütze die dir anvertrauten. Beschütze die dir anvertrauten. Die Türhüter haben in der Bibel eine ganz wichtige Aufgabe. Zum Beispiel müssen sie die Stadttore bewachen. 2. Könige 7, Vers 10 etwa. Oder sie müssen die Königspaläste bewachen. Oder Jesus redet in Johannes 10, Vers 3 auch davon, dass die Schafe in ihrem Stall beschützt werden von einem Türhüter, der die Richtigen reinlässt und die Falschen draußen hält. Da heißt es in Johannes 10, Vers 3, dem wahren Hirten, diesem öffnet der Türhüter. Der Türhüter öffnet nur dem guten Hirten und nicht den Mietlingen. Türhüter, beschütze die dir anvertrauten. Du Vater, beschütze deine Familie. Ihr Eltern, beschützt eure Kinder, ihr seid Türhüter. Älteste, beschützt eure Gemeinde. Lehrer, beschützt eure Schüler. Jeder, der eine Verantwortung für Menschen übertragen bekommen hat, hat diese Verantwortung des Türhüters. Und es gehört zur Aufgabe der Wachsamkeit, dass wir unsere Leute beschützen. Dass wir sie beschützen vor Lüge, dass wir sie beschützen vor Irrtum, dass wir sie beschützen vor Lauheit. Wir können nicht ihr Herz zwingen, aber wir können unseren Teil dazu beitragen. Wir können ihnen Gottes Wort sagen. Wir können mit ihnen gemeinsame Wege gehen. Wir können ihnen helfen, eine Heimat in der Gemeinde zu finden. Wir können sie auf Irrtümer hinweisen, die uns der Zeitgeist unterjubeln will. Wir haben die Aufgabe, ihr Lieben, Türhüter zu sein. Wir können nicht die Hände in Unschuld waschen. Wir können uns nicht vornehm raushalten. Wir können nicht einfach mal zuwarten, ob die Dinge sich möglicherweise aussitzen lassen und irgendwie von selber lösen. Sondern wir haben die Aufgabe, Türhüter zu sein, sonst sind wir nicht wachsam. Beschütze die dir anvertrauten. Und dann das Letzte. Das sind die Verse 35 bis 37. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich euch sage, das sage ich aber allen. Wacht. Die Römer unterteilten die Nacht ja in 4 Nachtwachen. Erste Nachtwache von 18 bis 21 Uhr, das war der Abend. Zweite Nachtwache 21 bis 24 Uhr, Mitternacht. Dritte Nachtwache, der Hahnschrei, 0 bis 3 Uhr. Und vierte Nachtwache der Morgen, 3 bis 6 Uhr. Darauf spielt Jesus hier an. Wann immer der Herr kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Und damit macht Jesus nochmal deutlich, ja, es kann lange dauern. Es kann länger dauern. Es kann bis Mitternacht werden, bis Hahnenschrei, bis zum Morgen. Umso wichtiger, dass du wachst. Dass du dich darauf vorbereitest, deinem Herrn zu begegnen. Und wieder haben wir in Lukas 12 eine wunderbare Erklärung, Lukas 12, Vers 36, wo Jesus sagt, seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Und dann wird der Herr beschrieben mit dem Bild eines Reisenden, der zur Hochzeit gewesen ist und dann zurückkommt. Seid den Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, ihm zugleich auftut. Das ist das Siebte. Bereite dich vor auf deinen Herrn. Bereite dich vor, deinem Herrn zu begegnen, wann immer er dich ruft. Ob du dabei sein wirst, wenn die Entrückung passiert, oder ob du schon vorher zu ihm nach Hause gerufen wirst. Eine Dichterin hat es so gesagt, zu Wartenden mach uns bereit, die auf dein Kommen sehen. An allen Tagen, nicht nur heute, dass wir die ganze Lebenszeit dir froh entgegengehen. Verstehen Sie, froh. Dieses Leben, das haben Sie gemerkt, ist kein Leben mit eingezogenem Kopf. Dieses Leben, was Jesus hier beschreibt, diese Wachsamkeit, ist keine Scheuklappenexistenz, ist keine Dauermitleidstour, sondern es ist ein bewusstes Leben, ein frohes Leben, ein dankbares Leben. Ein Leben, das bestimmt ist von diesen 7 Punkten, die der Herr uns gibt. Bejahe deine Unwissenheit, beobachte deine Zeit, binde dich an Gottes Wort, bleibe im Gebet, benutze deine Vollmacht, nämlich zum Arbeiten, beschütze die dir Anvertrauten und bereite dich vor, auf deinen Herrn, bereite dich vor auf deinen Herrn. Und wer so lebt, liebe Geschwister, wer so lebt, der bekommt eine stabile Immunität gegenüber aller Panikmache. Der bekommt eine sehr, sehr starke Stellung gegenüber allen menschlichen Apokalypsen und ideologischen Krawallen. Aber er wird nicht den Kopf in den Sand stecken. Er wird nicht die Augen vor den dramatischen Entwicklungen verschließen. Ja, er steht mit beiden Beinen fest in der Gegenwart. Weil er zugleich geborgen ist in Gottes Ewigkeit. Weil er weiß, das Schönste kommt erst noch. Und solange der Herr mich hier noch lässt, will ich wirklich jeden Tag zu seiner Ehre nutzen, damit er mich, wenn er kommt, tatsächlich fröhlich bei der Arbeit findet. Und darum erinnere ich zum Schluss gern noch einmal an jenen vorbildlichen Gärtner, von dem ich neulich schon erzählte. und der das verkörpert, wie wir leben sollen, durch die Kraft und Hilfe, die Jesus uns schenkt. Dort am Comersee hat dieser Gärtner ein wunderschönes altes Anwesen, die Villa Acronati, versorgt im Auftrag seiner Chefin inmitten eines großen Parks. Und dann kommt eines Tages ein Besucher dort vorbei, um sich diesen Prachtpark anzusehen, und der Gärtner öffnet ihm das schwere Tor und führt den Besucher durch die Gartenanlage und zeigt ihm alles ganz stolz. Der Besucher ist schwer beeindruckt und er fragt den Gärtner: Wie lange sind Sie eigentlich schon hier? Och, sagt er, 24 Jahre. Oh, 24 Jahre. Und wie oft ist Ihre Chefin, die Besitzerin dieser herrlichen Anlagen, wie oft ist in dieser Zeit die eigentlich mal hier gewesen? Und er überlegt so, ja, so viermal vielleicht in 24 Jahren. Der Besucher sagt: Viermal nur? Und wann das letzte Mal? Naja, so vor 12 Jahren etwa. Ich bin fast immer allein hier. Selten, dass ein Fremder sich umsieht. Oh, Sie haben den Garten aber wunderschön gepflegt, sagt da der Fremde. Und so gut in Schuss, es ist alles so schön geordnet, dass Ihre Chefin doch morgen kommen könnte. Und da erwidert er: Oggi, Signore, oggi. Das heißt, heute. Sie könnte heute kommen. Bin ich so gut vorbereitet, dass er, mein Herr, heute kommen könnte? Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen bereit sein. Wir wollen bereit sein für dein Kommen. Und wir wollen wirklich gehorsam uns diesem Auftrag stellen, zu dem du uns jetzt noch Vollmacht gegeben hast. Wir danken dir, Jesus, dass du uns dadurch eine große Unabhängigkeit gibst gegenüber allen apokalyptischen Panikmachern um uns herum, Herr. Aber hilf uns, dass wir treu sind, dass wir wach bleiben und wacher werden, Herr, um dir zu dienen, dass wir eine Wohltat für unsere Zeitgenossen sind, dass wir helfen, sie auf das aufmerksam zu machen, was sie wirklich auch brauchen zum Leben und zum Sterben. Und dass wir als deine Gemeinde wirklich treu unsere Aufgabe wahrnehmen, bis du wiederkommst. Danke, Herr, dass wir in deinem großen Plan absolut geborgen sind und dass wir deswegen fröhlich voranschreiten können, auf dein großes Ziel zu. Und dir wollen wir alle Ehre geben und dich über allem loben. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.